Hallo, hallo, hallo. Wunderschönen guten Tag, Mittwochabend,
morgen. Ist Sonntagabend. Nee, also heute ist Mittwoch, aber.
Also jetzt ist Mittwoch aktuell. Im Hintergrund hören Sie, Mittwoch ist unser Reggae-Tag.
Genau.
Mittwoch chillen Martin und ich immer zu Reggae. Herzlich willkommen zum Acme Radio Lab, muss man sagen.
Genau, wir starten im Kulturkeller. Ich hole gerade einen Andi ab.
Der Kulturhof.
Kulturhof, ja, wir sitzen im Kulturhof. Das Kleinfein spielt Reggae. Wahrscheinlich ist die Stimmung drinnen ähnlich.
Ähnlich wie die Musik. Aber ich glaube, es sind nur zwei Leute drin.
Ja, wahrscheinlich tanzen die jetzt drin.
Ich glaube glaub nicht, dass sie tanzen. Ich glaube, die bicken auf ihren Stühlen, auf den gemütlichen Sesseln oder so. Wir haben heute was vor, Martin und ich.
Also, du musst erst erzählen.
Wir machen ein Date.
Du hast in zwei Tagen Premiere.
In zwei Tagen
hast Premiere. Vor zwei Tagen Premiere gehabt.
Genau, ja,
Sonntag
stimmt.
Ist, ja.
Und am Montag. Stimmt, jetzt Sonntag ist nämlich morgen Premiere und habe vor zwei Tagen Premiere gehabt.
Stimmt, ja. Hast du morgen und vor zwei Tagen.
Ach, das bin ich schon wackeln.
Ja, genau. Andi ist völlig wahnsinnig.
Ich habe zwei Premieren an einem Wochenende und der mitverantwortlich ist, 50% für diese Premieren, befindet sich in der Schweiz. Und kommt erst am Sonntag, also kommt, ist heute erst zurückgekommen sozusagen.
Und schreibt wahrscheinlich im Zug wieder 100 E-Mails.
Ständig kommen irgendwelche Kommandos.
Ja.
Und ich sage immer,
weiter
ist alles rechts, schon erledigt.
Weiter rechts, mehr Licht.
Ja, genau. Heute haben wir ihn zugeschalten. Das ist heutzutage, muss ich sagen, Theaterproben mit jemandem, der über FaceTime zugeschalten ist, funktioniert ganz gut. Vor allem, weil man die Person dann einfach, wenn sie nervt, wegkloppen kann.
Das ist schon sehr pervers, muss ich sagen. Ne?
Einfach wegdrehen oder so. Nee, es läuft alles ganz gut, es passt schon. Die Premiere vorgestern war sicher super.
Gewesen.
Die ist sicher super gewesen. Sage ich jetzt heute, in die Zukunft gesprochen. Wir haben Tourtheater-Premiere im Kulturhof-Keller. Wer es verpasst hat. Genau, und jetzt haben Martin und ich, obwohl wir beide wahnsinnig stressige Wochen haben, muss man dazu sagen, du brauchst ja auch gerade, haben wir ein Date uns ausgemacht heute. Wir haben heute einen schönen romantischen Abend zu zweit und den wollen wir mit Ihnen teilen, sozusagen. Wir gehen heute nämlich zu einer Lesung.
Wir gehen zu einer Lesung.
Aber vielleicht können wir uns vorher noch eine Pommes holen. Gibt es dort was zu essen mit?
Ich fürchte nicht. Du kannst deine Pommes noch holen, wenn wir
aufgehen. Wobei eigentlich, wenn ich an Pommes denke, dann kommt mir das Kotzen.
Hol dir einen Burger.
Blach.
Erstens gibt es ja nichts
mehr. Nein, ich glaube, ich esse dann gar nichts mehr. Nein, dann ist sie zu Hause. Falls ich heute noch nach Hause komme. Ja, man merkt schon, das ist alles äußerst prekär. Wir schauen uns heute David Schalko an, der seinen neuen Roman liest, aus seinem neuen Roman, der irgendwie mit was mit schweren Beinen heißt. Gell?
Schwere Knochen.
Schwere Knochen,
so. Schwere Knochen heißt er.
Wenn man gedacht hat, schon wieder so etwas, was für mich wahrscheinlich.
Aber der ist jetzt auch schon wieder alt, der Roman. Ich weiß gar nicht, warum er jetzt eingeladen ist.
Okay.
Wahrscheinlich ist es einfach nur so.
Sind schon gelesen?
Nee.
Ich habe heute ein neues Buch angefangen, Wolfgang Herrndorf. Und weißt du was? Jetzt sage ich dir was.
Welches?
Stimmen. Ist nach seinem Tod herausgekommen und ich weiß erst seit dem Vorwort dieses Buches, dass Wolfgang Herrndorf tot ist.
Ja, der ist an Krebs gestorben.
Aber das ist noch nicht so lang, oder?
Nee. Karl Lagerfeld ist auch gestorben.
Ja, der ist vorgestern gestorben, ja.
19.
Kennst du Nikki Glaser, Comedian aus Amerika? Nee. Eine lustige Frau. Ich mag sie total gern, sie ist sehr distanzlos und unkorrekt. Und die hat getwittert gestern, also sie hat das so retweetet, dass Karl Lagerfeld tot ist und hat dazu geschrieben, skip a meal for him, ladies. That's what he would have wanted. Das fand ich schon recht radikal und aber auch sehr, trotzdem auch irgendwie gut und lustig.
Ja, der zu gute Saga Cup ist zu meinem Kollegen im Theater, sag immer, Karl Lagerfeld sagt, wer mit Jogginghose aus dem Haus geht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Das ja, genau, stimmt. Das stimmt. Ja.
Stimmt.
Aber
das haben sehr viele Leute
Jogginghose raus.
Ja, du hast auch die Kontrolle über dein Leben verloren.
Genau, ich weiß gar nicht, was ich jemals gehabt habe.
Es haben sehr viele Leute im Moment, weil es gerade in ist, ja, die Kontrolle über ihr Leben verloren, weil H&M
macht jetzt das modisch, gell?
Ja.
Macht das stylisch.
Super.
Also wir werden heute jetzt Schalko zuhören und danach melden wir uns wieder bei euch und sagen euch, wie die Lesung war.
Ja, wir gehen super vorbereitet, das ist wahnsinnig schlecht vorbereitet. Ich habe das Buch nicht gelesen,
na, aber
ich habe zumindest M gesehen. Hast du M gesehen?
Nee. Hast du M gesehen?
Ja.
Die Vorankündigungen waren ja berauschend. War's gut?
Ich fand's gut, aber die Twitter hasst.
Twitter hasst aber alles. Muss man auch mal dazu sagen, für Fairness halber. Also ein bisschen Fahrrad. Oh, jetzt wird's schwierig. Ich glaube, wir müssen jetzt dann schon mal aussteigen, weil jetzt kommt, wenn wir jetzt gehen, kommt der Wind. Gut, wollen wir dann. Hast du.
Machen wir einen Cut, oder?
Machen wir einen Cut. Okay, liebe Leute, wir hören uns später wieder. Wünscht uns doch einen schönen Abend.
Genau.
Bis dann. Oh, hallo allerseits. 24 Stunden sind vergangen. 24 Stunden später, seit unserem letzten Einstieg, ist ein ganzer Tag vergangen. Und Martin und ich wollten zur David Schalko-Lesung gehen und ihn interviewen. Ich sitze gerade allein auf meinem Balkon und habe eine Zigarette in der Hand, eine brennende Zigarette. Hm. Was ich glaube, ich hierher gekommen bin, Massive Filmriss. Das ist natürlich nichts, äußerst nichts Ungewöhnliches bei meinem Lifestyle, aber war auf jeden Fall für gestern nicht so geplant. Ich hoffe, dass die Mobilbox-Nachricht, also Martin, also dass das ein bisschen Licht in die Sache bringt. Martin hat mir gestern noch, heute Morgen irgendwann, ich habe es jetzt gerade gesehen, eine Mobilbox-Nachricht, eine Voicemail hinterlassen. Und die geht so.
Ja, lieber Andi, du musstest ja dann zum Zug. Ich war noch mit dem Herrn Schalko und der Herrn und Frau Stadt und den lokalen Literatinnen noch in der Lücke, also im Lokal, und habe noch Bier getrunken, und es ist wahnsinnig viel Bier geflossen wieder mal, und es hat dann geendet um, ich glaube es war dann doch zwei, mit gegenseitigen Anschreien und Beschimpfen. Das war es irgendwie. Man muss auch dazu sagen, zu Recht. Also das, es ist dann irgendwann gekippt in meine alte, mein altes Problem mit Kärnten. Es kippt in so eine rechte Scheiße. Selbst die Leute, die quasi Künstler, offen, weltoffen, was immer sind, plötzlich so einen Scheiß daher reden, und dann war auch noch so eine Dame dabei, die dann überhaupt den größten Blödsinn geredet hat, die ja, und wahrscheinlich ist es wichtig zu erwähnen, dass David Schalko nicht auf der Seite war, sondern quasi dann so zu Recht sich aufgeregt hat. Es hat sich wieder leider sehr viel bestätigt von diesem Kärntenbild, das man hat. Das kannst du jetzt noch wieder aufheben. Du kannst jetzt quasi dann sagen, nee, machen wir doch nicht in Kärnten schlecht oder so. Es ist leider so. Also mich hat sehr gefreut, es war eigentlich ein wahnsinnig nettes Gespräch dann noch mit dem Herrn Schalko. Ich hoffe sehr, dass er Millionen und Milliarden verdient und dass weiter solche Leute irgendwie unsere Medienlandschaft prägen und nicht dann die nächste Generation der Kickl-Getreuen oder der Kurzgetreuen dann uns Serien vorsetzen und dass meine Kinder dann das schauen müssen. Ja, schöne Sendung, du machst den Rest. Baba.
Okay, offensichtlich haben wir auf das Interview mit David Schalko gepfiffen und sind stattdessen mit ihm Bier trinken gegangen. Okay, sieht aus, als hätten wir Spaß gehabt. Wir waren auf jeden Fall bei der Lesung des Beweis der Inhalt unseres Aufnahmegeräts. Wir waren nämlich zumindest schlau genug, auf Record zu drücken. Und hatten das Glück, dass die sympathische Frau Simone Schönet mit David Schalko zwischen der Lesung und nach der Lesung, glaube ich, sich ein wenig mit Herrn Schalko unterhalten hat. Und das ist unser Glück im Unglück, denn Simone Schönet spricht sowieso viel besser als wir. Und ich würde sagen,
wir werden jetzt mal reinhören. Also so habe ich es gelesen.
So leicht geht es nicht. Wir haben das präsentiert und ich habe so eine Serieninstitution seit ein paar Jahren, und da laden sie 10 Projekte pro Jahr ein, so internationale Projekte, wo halt Finanziers auch drinnen sitzen und sozusagen, wo man das präsentiert. Und dann laden sie ein Projekt nach Frankreich ein, zu Serious Media, das ist so also eigentlich das wichtigste Serienfestival in Europa, das ist in Frankreich, in Lille. Und da sind wir dann ausgewählt worden, überraschenderweise, weil eigentlich haben alle damit gerechnet, dass die Hollande mit dem Napoleon-Projekt, also dass da Frankreich nicht vorbeikommt. Dann hat man überglückt, dass es ein zweites Napoleon-Projekt gibt in Frankreich.
Ja, meine Frage wäre eigentlich gewesen, vom Roman zum Drehbuch, wie leicht wird das oder wie schwer wird das?
Naja, das ist schon schwer, weil, also für mich, erstens einmal habe ich jetzt schon ein bisschen Zeit damit verbracht. Und zweitens habe ich den Fehler begangen, also für den Drehbuchautor den Fehler, dass es im Roman keinen einzigen Dialog gibt.
Das wollte ich noch kommen.
Genau, ich weiß gar nicht, wie die reden eigentlich. Ne? Und das war jetzt schon deppert.
Ja, deswegen die Frage eigentlich. Also die ganze Sprache und der ganze Erzählstil in Schwere Knochen ist sehr ans Mündliche angelehnt.
Naja, wenn sie so reden würden, wie sie wirklich reden. Ja? Nein. Dann wäre es Rotwelsch. Das ist ein eigener Dialekt in Wien, den nur die Unterwelt beherrscht eigentlich. Und den versteht man außerhalb von Prater schon nicht mehr eigentlich. Und das wäre jetzt, dann wäre es ja im Eigenverlag erschienen. Das und bei der Fernsehserie wird es dann aber auch irgendwie in Rotwelsch.
Nein, also deswegen, es gibt, wie du es schon gesagt hast, es gibt im Roman ganz wenig direkte Rede, also eigentlich kaum, also wenig. Und ja, also wie lange, das wird jetzt schwierig für das Drehbuch ganz sicher, wenn es etwas aus direkter Rede besteht, aber ich meine, wie lange hat es gedauert, dass du so den eigenen Ton gefunden hast? Du hättest ja hier jetzt irgendwie ein sehr dialogischer agieren lassen.
Naja, das war ja mal eigentlich was Besonderes. Film oder als Serie geplant, aber dafür ist es auch viel zu teuer gewesen. Also ich habe das einmal dem ORF vorgestellt und der hat mich verdrückt. Und das ist auch sehr brutal für den öffentlich-rechtlichen Sender eigentlich. Also das kann man im Hauptamt eigentlich gar nicht spielen wahrscheinlich. Und irgendwann ist aber dieser Ton bei mir aufgetaucht, der mich interessiert hat, weil natürlich, es gibt ja viele Legenden, über die ich in der Unterwelt gesammelt habe. Also das ist ja auch eine Anlehnung an eine reale Figur, die hieß Josef Christa, der Notwehr Christa ist er, den gab es wirklich. Und der hat auch so ausgeschaut eigentlich, wie der Hofzerrekt, nur kleiner war er eigentlich.
Also er steht fest, dass der Hofzerrekt den Kruster.
Ich glaube, er würde es mir in meinem Leben nicht verzeihen. Weil ich habe mit dem Niki geredet schon seit 10 Jahren über dieses Projekt. Und wenn man sie sich bald dreht, wird er auch ein bisschen alt langsam dafür. Er muss ja von 25 dann der also von 12 bis, von 12 bis Mitte 40 spielen. Das schafft er schon, der kann auch nicht spielen, das geht. Und ja, da braucht man dann halt mehrere Schauspieler natürlich. Aber es gab es immer wieder, also so, weil es war mal in Amerika zum Beispiel, spielt die weibliche Hauptrolle von 15 bis 16.
Ja, mit einer guten Maske gekauft.
Und die war gar nicht so gut lustig, also wenn man sich es weiter anschaut. Aber ich glaube, man. Ja, also da hat man noch mehr vergeben. Aber die waren auch alle jung natürlich damals, da waren die Jüngeren, so die waren alle Mitte 20.
Früher waren wir jünger.
Das ist der Indianer.
Nein. Ja, vielleicht noch zu dem Ton oder dem Sound, wieso hat der so sein müssen und nicht anders? Du hättest das
ja, mir war es wichtig, dass sozusagen genau das, was ich sagen, dass diese Legendenbildung, die es in der österreichischen Unterwelt ja auch gibt, dass das jemand erzählt, so, da ich mir mal vorstelle, das ist eigentlich 30 Jahre später bei irgendeinem Brandweiner und erzählt jemand die Geschichte von der.
Aber ist es jetzt einer oder sind es viele?
Na, für mich im Kopf war es immer einer, der es nicht definiert. Der weiß sehr viel, also mehr wahrscheinlich, als man dann wissen könnte. Und bei manchen Dingen sagt er auch, der weiß er jetzt nicht genau sozusagen.
Das aber das heißt, er haltet da so nicht. Also
aber ja, das ist genau, deswegen ist auch die Sprache so, wie du sie vorher salopp genannt hast, deswegen ist die eigentlich so, weil. Der hat natürlich auch die gleichen Moralvorstellungen wie jemand aus dem Milieu und dementsprechend redet er auch über das KZ oder über etc. Und das war ja auch das schwierigste Kapitel, das ich Ihnen jetzt nicht vorlese, das erspare ich Ihnen sozusagen für zu Hause. dass ja diese Kapos im KZ, also die waren dann eigentlich Opfer und Täter gleichzeitig, weil die haben den Betrieb im Laufen gehalten. Und das gibt es in der Literatur eigentlich kaum, dass es aus der Kapo-Perspektive erzählt ist oder auch in Filmen nicht, weil das ja auch immer so ein bisschen ein Tabuthema war, dass also über die Kriminalität innerhalb der Häftlinge oder eines KZ wird logischerweise nicht gern gesprochen, das ist auch sehr schwierig, an Informationen zu kommen, es gibt so Dissertationen und das ist doch jetzt dann sehr speziell. Und da war es mir natürlich sehr wichtig, dass das alles stimmt, was da drin steht, weil da was zu erfinden wäre fatal, finde ich. Und das hat auch jemand vom Mauthausen-Komitee gelesen und der hat gesagt, das war genau so. Und auch der Jargon, wie der über die spricht, also weil das dann irgendwie ist einmal aufgetaucht, dass das so salopp ist, die haben, weil die dann als Zimmerers bezeichnet werden, aber so haben die über sich selber gesprochen im KZ. Also das ist sozusagen der KZ-Jargon, ist da übernommen worden sozusagen.
Ja, ich habe mir schwer getan mit diesem KZ-Kapitel. Ich habe dann noch recherchiert, dass du das irgendwie auch checken hast lassen. Also mir hat es beim ersten Mal gedacht, das geht so überhaupt nicht. Ja.
Weil naja, das ist aber ein wichtiger Teil der Geschichte, den ich erzählt habe.
Aber also das war jetzt auch für mich, das zu lesen. Ja, ich meine, der Kunstler ist dann irgendwie ein Antifaschist und ein Verbrecher. Und eben, also es gibt ganz, ganz wenig Literatur, die aus der Perspektive erzählt, also der Thaddeus Borowski fällt mir ein, da gibt es ein Buch
bei uns in Auschwitz,
wo er irgendwie aus der Kapo-Perspektive erzählt, dass es war
überhaupt ja, es gibt auch so, von Horki Semplin zum Beispiel gibt es ein Buch, da kommen Kapos vor, die kommen immer so als Seitenfiguren.
Ja, ja, aber das war so der erste, wo die, aber sonst gibt es da eigentlich, weil es ja auch sehr tabuisiert ist. Ja,
also ja aber ich habe mit vielen Leuten geredet, die im KZ waren natürlich und so. Die sich da ausgekannt haben. Und es ist tatsächlich so, dass die Wiener Unterwelt, die war ja sehr verschrien in Europa, weil sie die brutalste Unterwelt in ganz Europa war eigentlich. Und das hatte natürlich auch tatsächlich sehr viel mit dieser KZ-Zeit zu tun. Also das ist ja nicht erfunden, sondern es gab tatsächlich sehr viele, die im KZ waren und dann als Kapitalverbrecher rausgekommen sind und völlig veränderte Wesen waren und dann natürlich dort zu Killermaschinen quasi geworden, gemacht worden sind. Und in Wien ist zwischen 45 und 60 wahnsinnig viel geschossen worden. Es gab riesig viele Bandenkriege, es sind riesig viele Leute umgebracht worden. Und viele Dinge, die da drinnen beschrieben sind, stimmen auch. Also das ist doch tatsächlich. Es gab auch tatsächlich, es kommt ein Affe zum Beispiel vor, der Hundsohn, der hat sehr viel getrunken und sehr viel geraucht. Und war überhaupt ein ziviles Arschloch eigentlich. Und den gab es auch tatsächlich in der Wiener Unterwelt. Und der ist dann verendet im Schönbrunner Zoo. Und die Pfleger mussten den aber immer mit Alkohol und Zigaretten versorgen, weil das sonst auf die anderen Affen losgegangen wäre. Und der ist ausgestopft im Schaukasten 39 des Naturhistorischen Museums.
Aber der ist jetzt im Depot, oder kann man sich
den kann man sich anschauen, ja. Der ist aber unbeschriftet, seine Biografie wird dort gleich gehalten. Und ich habe das aber dann, ich habe mir mehr angeschaut, den Monzog, und ich habe das mit einer anderen Geschichte vermischt, weil es gibt ja auch. Das ist basiert auf Biografien von zwei Affen. Der andere ist halt irgendwas im indonesischen Tierbordell. Da werden Tiere wie Menschen hergerichtet. Und dann er ist ein Transgender-Affe. Und ich habe das in einem Interview erwähnt, halt mit dem Affen. Und dann habe ich einen Brief von der Direktorin des Naturhistorischen
Kommen Sie komisch auf.
Nein, sie hat gesagt, also sie möchte jetzt schon einmal ganz klarstellen, dass der Hund so, ja, ein Säufer war und geraucht hat auch und brutal war er auch, aber er war nicht in einem indonesischen Tierbordell. Und das war ihr sehr wichtig, weil sie hat nämlich einen Shitstorm, Angst gehabt vor einem Shitstorm im Internet und sie hat das dann auch wissenschaftlich darlegen können, weil sie gesagt hat, Schimpansen gibt es in einem indonesischen Tierbordell gar nicht, weil in Indonesien gibt es nämlich keine Schimpansen.
Ja, das wäre eher eine Frage gewesen, wenn wir schon beim Konzept bei den Viechern sind. Also,
deswegen schaut das Cover so aus. Das ist, es gibt eine Szene, so das ist ein Punktiert. Oder so.
Aber wieso waren die Viecher so wichtig im Roman?
Weil die Tiere, also es gibt viele Gründe, warum die Tiere da so beschrieben sind. A, waren Tiere in der Wiener Unterwelt große Statussymbole natürlich. Also eine wahnsinnig exzentrische sozusagen, was das betrifft. Das zweite war, ist, dass der Roman auch sehr von der Entmenschlichung und Vertierung sozusagen durch dieses KZ-Ding handelt sozusagen, weil dort ja auch die Leute wie Tiere gehalten wurden und sich gemacht wurden. Das war ja auch der Plan der Nazis. Die haben auch schon das Thema auch alle schön streiten untereinander. So ein KZ war ja wahnsinnig nationalistisch aufgebaut, eigentlich nach Blocks und so. Und deswegen ist diese Metapher eigentlich so, und sie spielt halt in der Handlung auch eine große Rolle, weil es gibt ja dann die Musch, das sind doch weibliche Charaktere in der Unterwelt, die ist eigentlich auf der Vater Kukolek ein bisschen aufgebaut, natürlich, die ja eine sehr brutale Zuhälterin in den 60er Jahren in Wien war, und die sich da
kurz. Die aber jetzt wieder in Emma auftaucht, oder?
Ja, das ist die Sophie Häuser, die irgendwann mal das Buch gelesen hat, und dann ist es geschrieben, da kommen wir also alle her. Ja, das ist halt parallel dazu entstanden, wie das Buch, das merkt man schon. Auch die Kaktus, die zwei.
Ja,
na
eben, also ich habe es gelesen und ich habe es dann am Sonntag gesehen, deswegen ist mir aufgefallen. Sonst hätte ich es gar nicht bemerkt. Ja. Ich glaube, das reicht jetzt einmal, oder?
Ja.
Oder? Wie ist noch ein Stück?
Ja. Darf ich noch ein Bier? Zwei.
Liste jetzt weiter.
Oder was denn?
Was für eine Frage wäre, also es wimmelt ja jetzt irgendwie die 30er Jahre kommen überall vor.
Das ist auch nicht so.
warum, ja, warum die 30er? Ist das irgendwie, liegt es in der Luft? Ist das irgendwie...
Das fragst du mich als Kleiner. Ich weiß auch nicht.
Na, man schätzt sich ja auf die 50er oder auf die 20er.
Stimmt, die Uhr sind auch was aus den 50er Jahren. Das wird da nichts sagen.
Ja, total.
Könnte auch so ein Sketch, vielleicht macht er das nach der Politik, dass er dann so einer wird gewinnen. Moderiert ein Remake.
Gemeinsam
mit Blümel.
Ja, übrigens auch dieser
Butler. Der Blümel macht mit dem Butler und am Schluss.
Also, ich habe mir ja das M angeschaut, jetzt wegen dem Gespräch heute. Das ist wohl der Innenminister, glaube ich, ist der Innenminister. Also eine fatale Mischung zwischen Blümel und Kurz eigentlich. War das Absicht oder hat sich das so ergeben? Aber also,
das ist zufällig. Ich weiß nicht, was du da rein interpretierst. Das ist zufällig. Das ist auch interessant, es gab so Alibi-Juden. die, das waren so ein paar Dutzend, die da waren als Beweisführung sozusagen für das Ausland, dass das ja alles überhaupt nicht so ist. Und die feigen Gestapo-Leute haben immer geschaut, dass denen gut geht, weil sonst hätten die nämlich an die Ostfront müssen. Das heißt, die haben geschaut, dass sie immer für die schön zuständig sind und immer die getätschelt haben. Die haben dann so die Schlagereien gearbeitet und so. Und der Ari hat mir eigentlich lustigerweise darauf gebracht, dass er gesagt hat, dass das eigentlich nie thematisiert wurde, die Kriminalität innerhalb vom KZ, wie zerstritten das alles war und wie arg das eigentlich war, dass du niemandem vertrauen konntest, auch von Häftlingen. Das wird immer nur ganz schwarz-weiß erzählt, da ist der Ratio, da ist. Aber das NKZ war ja viel komplexer sozusagen, weil da gab es ja auch die Russenblocks und die politischen und die Kriminellen und die, also tausende Sachen.
Ja, in dem Fall waren ja die Kriminellen sozusagen oben an der, also
ja, die waren quasi so die Tobermänner von den Nazis, die haben viel Drecksarbeit gemacht und hatten aber dafür auch Privilegien. Die hatten Urlaub zum Beispiel, die durften Zivilkleidung tragen oder die durften ein bisschen kommen. Und ja, das Parteien war natürlich immer so, diese, da gab es die Springerkarten, hießen die NKZ. Und die sind dann für besondere Verdienste, durften dann Häftlinge, also nicht nur Kriminelle, sondern Anwaltspartei. Und da waren dann, da durften aber keine Jüdinnen sein im Partei, sondern das waren alles viele so Partisanenkämpferinnen und so viel so jugoslawische.
Da gibt es ja eine Szene, also ist die imaginiert oder ist die irgendwie recherchiert?
Nein,
also
die ist recherchiert, weil.
Also die, wo sie sich dann irgendwie.
Genau. Nein, diese Bordelle gab es tatsächlich. Und die,
das weiß ich schon, aber jetzt die spezielle Szene, also musst
du die Szene schon auch nein, das ist eben auch der Doster hängt sich ein bisschen an dem Lagerleiter von Mauthausen dran, hat er jetzt erklärt. Und also das ist schon, aber das Prinzip sozusagen, was da passiert ist, auch diese Art der Misshandlung sozusagen, mit der Erpressung und so, das stimmt natürlich schon alles. Und das hat mich interessiert und das war ja eigentlich der erste Film, der das ja lustigerweise thematisiert hat, war ja von Busowitzki, der Fälscher, deswegen hat er auch den Oscar bekommen, weil das der erste Film war, der die Kriminalität innerhalb eines Konzentrationslagers noch auf sehr sanfte Art, aber immerhin thematisiert hat. Und das war ein Riesenthema für die Immigranten in Amerika natürlich, ob das jetzt okay ist oder nicht. Und das ist mithin ein Grund, warum der damals den Oscar bekommen hat, das hat auch mit dem Thema sehr viel zu tun. Und deswegen, ich glaube, das ist einfach, wir haben schon so viel gehört und wir wissen auch so viel, aber ich glaube, dass es dann wichtig ist, diese Geschichte auch immer wieder zu revitalisieren auf eine Art, dass man die Perspektive einfach. Das hat ja auch einen Grund, warum der Detail mit dem Hohlgesinnten uns da so in der Hofer vorgeholt hat vor 10 Jahren, weil er die Geschichte einfach konzentriert hat. Aber damit wird die Geschichte einfach wieder lebendig und wir sind ja nicht in diesen Betroffenheitsmechanismen, die schon so automatisiert sind irgendwie. Ne? Und sagen, ja, und so, aber in Wahrheit geht es uns dann so.
Ja, nein, es geht eh allen am Arsch vorbei, weil irgendwie, also will niemand mehr was hören, irgendwie, also es sind dann die Opfer.
Das ist halt die Geschichte, das ist
die Immanente. Was mir jetzt immer nur eingefallen, wie hat der Kassel Torkunkel,
ich weiß nicht mehr. Kunkel, ja, das war ein sehr großer Mann, der Kunkel.
Aber das war doch auch eine Geschichte mit irgendeinen pornografischen Geschichten innerhalb dieser Nazi-Geschichte.
Ja, aber der Kunkel ist auch wirklich eine dumpfe Formel, sorry zu sehen. Ich habe noch mal kennengelernt, wenn man mit dem zuhört, wie er über dieses Thema spricht, da hat man so viel eigentlich mit einem Jerry Cotton-Auto, der halt ein Nazi ist. Und der ist halt nichts, ist ja auch okay. Aber der ist halt richtig so mit dieser Kokettierung, mit diesem Pop der Nazi sozusagen. Ja. Und wie wenn das ja eigentlich das Einzige ist, was es gibt, ist, dass der Pop. Und da kriegt man halt immer mehr, also der Oskar Müller und so, die sind da ja auch so auf diesem Zug aufgesprungen und so, das ist halt sehr schick gerade.
Ne? Ja, nein, ich glaube, das ist einfach so eine Gratwanderung, also wie man das dann irgendwie.
Ich glaube, dass das einfach schon damit zu tun hat, dass das schon so lange her ist, jetzt inzwischen. Jetzt wird dann irgendwann mal in 20 Jahren die Meldung kommen, der letzte Holocaust-Überlebende ist jetzt auch schon gestorben. Oder 10 Jahre, keine Ahnung. Ja, es sind ja auch Kinder dort gewesen, das habe ich vergessen. Leute, Kinder, die das geboren wurden, auch. Gar nichts anderes kam am Anfang zum Beispiel, ist auch interessant. Aber wir haben da schon so einen komischen Zustand dazu, der so verpoppt ist, irgendwie, finde ich. Ne? Und dieser Schick, der sich da so in Deutschland vor allem, merkt man das ganz stark, so rausentwickelt, der ist ganz widerlich, weil der eigentlich überhaupt keinen humanistischen Zustand mehr zu dem Thema hat. Und das ist wirklich widerlich, finde ich. Also da hört sich der Spaß drauf. Aber es sind halt noch Zeiten, wo das halt sehr politisch populär ist. Ich meine, es geht ja auch wieder alles. Die AfD darf alles sagen, bei uns darf die AfD alles sagen.
Ja, es gibt ja irgendwie wieder diese Grundstabilität.
Ist ja schon
Lager, politik, ja, ist ja irgendwie da. Irgendwie. Ja, vielleicht passt da die Frage irgendwie dazu, ob Österreich was ist und die Bauarbeit.
Das ist immer das Problem in Deutschland, dass immer der österreichische Schriftsteller, der sich an Österreich abarbeitet. Es gibt überhaupt keine andere Existenz mehr als den Schriftsteller, der sich an Österreich abarbeiten muss. So wie wenn das der einzige Grund ist, warum man so schreiben begonnen hat, ist, um sich an Österreich
abzuarbeiten. Aber witzigerweise hat irgendwie die deutsche Kritik, also die war ja sehr viel besser,
ja, der als österreichische die österreichische
zu dem Roman.
Der Österreich war alle gut außer der Nüchtern, aber der ist ja dann nicht so besser. Hat auch ja. Ja, das hat auch nicht Aber es waren alle Kritiken in Österreich und es gibt eigentlich überhaupt zu dem Buch nur eine einzige schlechte Kritik.
Die ist vom Löchner. Ja, okay, aber die ist wirklich
nicht schlecht. Ich habe selber lachen müssen, wie sie
geht. Ja, ne?
Weil sie war nämlich sehr amüsant geschrieben.
Sehr amüsant.
Auch wenn er einen völligen Unpunkt hat. Zum Beispiel ist es nämlich sehr lustig, weil er so den Genitiv und den Dativ sagt. Ihm sind 2 Dativfehler aufgefallen. Ich sage, es sind in diesem Buch über 80 Dativfehler drinnen. Und sie sind alle Absicht. Weil es was mit dem Wienerischen zu tun hat, wenn man die Sprache, die Umgangssprache des Wieners sozusagen verliteralisiert, wird der Dativ und der Genitiv, ja, wie wir alle wissen, gerne vertauscht. Und das macht aber einen sehr wichtigen Punkt bei dem Sound aus.
Wie schwer war das mit dem?
Nüchtern sind aber nur 2 aufgefallen von 85, das fand ich ein bisschen traurig zum Beispiel.
Wie schwer war das? Du bist ja deutsche Lektorin oder
einen
Lektor gehabt haben, wie schwer.
Denen sind die Dativfehler auch aufgefallen.
Ja, aber du hast darauf bestanden, dass es bleibt.
Ja, natürlich. Aber ja, das war nicht so ein Thema, das war denen klar, dass das auch einen österreichischen Geruch haben muss und dass das ja eh alles nur angedeutet ist in der Melodie eigentlich.
Genau, ja.
Und, aber die Diskussionen, also das ist meistens der Verlag, wo der Josef Roth auch war, das heißt, sozusagen, die Diskussion gibt es dort gar nicht. So wie sie ja bei Surkamp die Diskussion auch nicht gab, weil Handkönig Bernhard ja auch wahnsinnig viele österreichische Ausdrücke übernommen hat. Und der Tod hat ja auch bei Beck, da gibt es die Diskussion auch nicht, das ist ja völlig sicher. Also das war überhaupt kein Thema.
Ja, was befolgt dir so das Angefangen als Dichter?
Ich habe mal mit der Rosa Adler geredet, die habe ich nach 30 Jahren. Ich habe sie mal als Rosa Adler.
Ja, jetzt hast du Rosa Adler, aber seitdem der
Adler. Also, okay, ich muss gleich sagen, ich habe die das letzte Mal vor 30 Jahren gesehen, vor 3 Jahren. Ich nur schauen, was aus mir geworden ist. Aus dem Lyriker ist ein Fernsehtrottel geworden. Und dann hat sie gesagt: Jetzt, was soll ich sagen, der hat sie hat auch immer gern ferngeschaut.
Ja, was, also der Gedichtband, wie erfolgreich
war der? Das war eigentlich das erfolgreichste Buch, das ich bis jetzt geschrieben habe.
150.000
Exemplare. Nee, ich weiß gar nicht, dass die Verwandtschaft hat viel gekauft. Ich glaube, um es wegzunehmen, weil sie so geniert haben, dass es vom Markt weg ist. Und ich glaube, wie der Verleger dann immer mal zugesperrt hat, vor 10 Jahren hat er mich angerufen und gesagt, ob ich das, was im Keller liegt, haben will. Da habe ich gesagt, die hätte ich schon gern. Und ich habe noch 10 Stück. Aber ich gebe sie nicht her. Ich nehme sie auch vom Markt. Weil ich habe damals geglaubt, dass ich der neue Trakel bin. Aber das,
was sagst du jetzt dazu? Mit so einem gewissen zeitlichen
Aufwand? Erstens bin ich natürlich froh, dass ich nicht der Trakel bin, aus vielen Gründen. Aber ich glaube, ich bin nicht der neue Trakel. Aber damals war das so eine Zeit, aber wir haben Schwab, war also wichtig für mich und so. Ja.
Schreibst du noch Gedichte,
Jonas? Nur heimlich.
Ja, aber heimlich schon.
Also das ist ganz gut. Ganz gut. Das sind aber nicht besser gut. Ich weiß gar nicht,
was die Zeichen sind. Aber wenn ich nicht zuerst diese ganzen Kriterien, gut oder schlecht, das weiß man eh nicht, was ist gut, was ist schlecht.
Naja, es gibt schon Gedichte. Wenn man nicht liest, weiß man, dass es
gut ist. Ja, wenn man Zählern liest, weiß man, das ist ein
Problem. Ja, eben Zählern. Das ist so. So ein Gedicht schreiben, wenn man zählt und liest, dann kann man keine Gedichte mehr schreiben.
Bukowski-Gedichte
sind großartig, die lese ich ja auch. Ich habe ein eigenes Regal nur mit Bukowski-Gedichten. Da lese ich dann in der Früh, lese ich meistens so wie fast jeden Tag eigentlich Bukowski-Gedicht, lustigerweise. Und das ist echt schön. Ein guter Anfang vom Tag, besonders wenn man zum Beispiel nur eine Funks oder so und dann Bukowski-Gedichte lesen hat, dann sieht man die Welt da oben völlig anders.
Ja, meine letzte Frage wäre eigentlich, ich habe gelesen, du bist zum Fernsehen gekommen, weil du mit dem Schreiben überhaupt keine Kohle verdient hast. Jetzt bist du erfolgreich, wieso machst du immer sowas wie Lesungen, sowas Anachronistisches eigentlich?
Ich würde lieber Lesungen machen als Fernsehen, weil ich Ja, Fernsehen, ja, Fernsehen bin ich also ein Coach. Das war, ist ja auch lustig, Fernsehen ist ja ein sehr lustiges
Thema. Aber wieso dann?
Das ärgern sich immer alle furchtbar drüber. Das ist auch sehr lustig. Dann sagen wir, ja, dafür zahle ich meine Gigs. Das finde ich, das hat einen sehr hohen Unterhaltungswert, also für einen selber. Also die Postings im Standardlist, das ist unterhaltsamer als das Fernsehprogramm. Und das ist lustig, und das Fernsehen ist ja auch nicht mehr Fernsehen, so wie vor 20 Jahren oder so, sondern es ist halt was anderes geworden, finde ich. Und das ist eine sehr reizvolle Art des Erzählens. Ich mache das nur wirklich natürlich.
Ja, nein, ich mache jetzt gar nicht über das Fernsehen.
Nein.
Warum machst du jetzt irgendwie noch Lesungen? Ich meine, dass du jetzt schreibst, das war jetzt nicht mehr Frau, das ist ja gar nicht.
Ich finde Lesungen, also, ich mache jetzt nicht so viele Lesungen, aber ich mache das ganz gern, weil. Also wenn es nicht zu viel ist, dass man nicht selber so dann so Fließband geht, das merkt man selber auch, das ist ein bisschen komisch. Aber erstens einmal ist es schön, immer mit den Leuten Kontakt zu haben. Und es vorzulesen ist was anderes, als es zu schreiben, weil erst beim Schreiben liest man sich ja auch eingesetzt. Das ist eine andere Art von Übertragung, finde ich. Ja, also, so irgendwie, ich weiß nicht ganz. Aber ich finde es, das ist ja auch was sehr Intimes, finde ich, im Buch. Also viel intimer als im Film eigentlich. Ja. Und das finde ich irgendwie, ja, also das ist noch immer meine Lieblingsgattung. Und ich bin auch wesentlich mehr Leser am Abend, als ich sehr ein Schauer bin zum Beispiel. Also, das, ja, weiß ich, ist halt so. Aber das. Ja, also ich kann es gar nicht bekommen, weiß ich nicht.
Nein, musst du ja mal. Musst du ja, mal. Ja, ich bin gespannt auf das Drehbuch. Also es ist ja irgendwie im Roman, kannst du ja
Leute beschreiben,
aber im Drehbuch musst du das auch immer.
Ja, es ist schwierig, aber es hilft, wenn man weiß, wer spielt. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass der Hochzeit ist, aber in diesem Zeitpunkt hilft mir das. Aber nicht hilft mir sowieso immer, weil ich ganz genau weiß, wie er spielt und wie er sagt. Dann kann ich das schon so schreiben, wie er sagt, das hilft mir immer nicht. Weil ich die halt wirklich sehr gut kenne. Und es hat sich dann eigentlich mehr Spaß gemacht, als ich dachte, um ehrlich zu sein, weil man dann auch gewisse Sachen auch völlig anders erzählt. Also normal, ich habe Sachen dazu geschrieben, die sind normal gar nicht. Aber das Gefühl, macht das jetzt einfach noch. Man hat eine Chance, eigentlich die gleiche Geschichte noch einmal zu erzählen und sie zu optimieren. Ja. Du hast gesagt, warum hat mir das damals nicht eingefallen? Scheiße, das wäre auch so gewesen. Und das kann man dann eigentlich einbauen, das ist eigentlich schön.
Ja, mit einer gewissen Distanz.
Ja. Mir ist nämlich noch eine super Geschichte zum Nazi da eingefallen, ist mir das leid.
Ja, der ist
eh,
also der kommt irgendwie so ganz näher. Ja,
der wird eine größere Figur
sein. Also,
es gibt viele, der Künstler ist auch ein bisschen, es ist alles ein bisschen anders, aber es ist irgendwie, ja, schau mal. Wahrscheinlich nach ihm schon. Nach ihm wird schon gut sein.
Glaubst du?
Ja, bin mir relativ sicher.
Das ist so schlecht, passt ja nicht.
Nein, überhaupt nicht. Die Gruppen hast du ja sehr gut. Ich war total überrascht, wie gut die Gruppen waren. Ich habe ja Angst gehabt, dass das total sehr Kunstfernsehen eigentlich. Dass da einfach. Schau mal, wie es heute ist. Also, morgen ist ja schon bitter. Eben. Aber irgendjemand von Ihnen zwei Kastel daheim, wo man Quoten messen kann. Ich kenne ja niemanden. Gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Dann ist es wurscht, dass ein Kastel ist. Sonst werden sie nicht gemessen.
Ja, gibt es vielleicht Fragen, was wir
üben? Die kehren wahrscheinlich immer eine, der das Kastel hat. Und dann kann man Glück oder Zuschauer über das reden. Ich glaube, das ist überhaupt nur ein Typ, der ganz übrigens will. Ich glaube, es gibt einen Typ, der schaut, ist nicht fern, manchmal schaltet er ab. Das heißt nur von dem abhängig. Der ist so Ende 80.
Sehr aufgeschlossen.
Sehr aufgeschlossen. Genau. Freut sich sehr über das neue ORF-Programm, wo jede zweite Sendung was mit Österreich ist. Ist auch schön. Da muss man sich nicht mehr so orientieren. Das ist mehr so breiten Flächen.
Gibt es noch flächige Fragen?
Flächige Fragen.
Flächige Flächendeckungen.
Ja, ich danke euch. Danke so.
Sag jetzt bloß nichts, ich verstehe nicht. So, das heißt da draußen, das war's dann für heute, für das Acme Radio Lab. Danke an Martin für den offenbar lustigen Abend. Danke an David Schalko für den schönen Abend. Wir wollen mehr Schalkos im Fernsehen, lieber mehr als weniger. Wünschen euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer ihr gerade habt, wenn ihr diesen Podcast, diesen Radio, diese Radiosendung nachhört. Ich gehe schlafen. Und ja, genau. Gute Nacht, wir hören uns in 2 Wochen.